Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Es ist Zeit für einen neuen Podcast, für eine neue Podcast-Folge von Mut zum Move. Und ich bin wieder super happy, denn ich habe wieder einen tollen Gast mit dabei, der mich in dieser Folge ja unterstützen wird, den wir kennenlernen dürfen. Und was für mich Premiere ist, diesen Gast kenne ich selbst noch nicht. Bisher habe ich mit Dominik Schneider, der heute dabei ist, nur wenige Sprachnachrichten über WhatsApp ausgetauscht gehabt. Und von daher bin ich selbst super gespannt, was Dominik uns zu erzählen hat. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was aber auch nicht so ganz einfach ist. Und ja, ich freue mich einfach. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, Nicole, ich habe zu danken. Ich freue mich, mit dir hier im Podcast sein zu dürfen und bin gespannt, was jetzt im Gespräch alles so passiert.
Ja, ich auch. Dominik, als wir uns kennengelernt haben, das war kurz über eine WhatsApp-Gruppe. Ich hatte von meinem Podcast berichtet und du hast gesagt, hey, ich möchte dabei sein. Und ich muss gestehen, als so deine erste Sprachnachricht kam und du sagtest, ja, und ich bin so im groß gesagt, sage ich jetzt mal, im Versicherungsbereich. Und da dachte ich, Mut zum Move im Versicherungsbereich, wie kriege ich das rund? Und dann hast du mir aber erzählt, dass du dich da auf eine ganz besondere Sache auch spezialisiert hast, kann ich, glaube ich, sagen. Und zwar kümmerst du dich darum, dass wenn mal der Fall der Fälle eintritt, an dem wir alle gar nicht so denken möchten, dass dann alle Sachen geregelt sind und zumindest soweit problemlos ablaufen, damit es für die Menschen, die uns nahestehen, leichter wird. Das war jetzt von mir schön drumherum geredet. Ich denke, du findest da viel klarere Worte. Was genau tust du?
Ja, also ich kann ja noch mal ein bisschen davor anfangen, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Mittlerweile bin ich jetzt seit 25 Jahren oder sogar noch länger in der Versicherungsbranche unterwegs. Davon jetzt 22 Jahre für eine private Krankenversicherung. Und vor ungefähr 20 Jahren lag mein damaliger Schwager Frank im Krankenhaus auf der Intensivstation, ist nach einem Wohnungsbrand leider im Koma gelegen und war sehr, sehr schwer verletzt. Und dann habe ich zum ersten Mal live mitbekommen, was es heißt, wenn man eben bestimmte Dinge nicht geregelt hat. Und ich fand das so schlimm, wenn wir saßen in einem, musst dir vorstellen, in so einem Wartebereich in Heidelberg in der Klinik und haben eben gewartet, bis irgendwann mal ja eine Information kommt, wie geht's ihm denn jetzt, wie stehen denn die Dinge. Und dann kam eine Ärztin raus und hatte dann so in die Runde gefragt, wer ist denn mein Ansprechpartner? Und naja, es war jetzt die Lebensgefährtin war da, die sagte, ja, ich bin die Lebensgefährtin. Dann kam aber auch schon von der Seite eine Schwester und sagte, ja, ich bin die Ansprechpartnerin, weil ich bin eigentlich mein ganzes Leben mit ihm zusammen gewesen. Ich weiß, was er möchte. Ja. Dann kam tatsächlich die Dritte und sagte, ja, ich bin die älteste Schwester. Also wenn ihr einen Ansprechpartner sucht, dann bin ich wohl diejenige, die hier was zu sagen hat. Und zu guter Letzt stand dann der Bruder auf und sagte, also ne, ich bin hier der Mann in der Runde, ich bin der Bruder. Wenn jetzt Entscheidungen zu treffen sind, dann mache ich das. Und ich saß da so 2-3 Meter entfernt und habe das so gesehen und habe nur gedacht, also wenn in meiner Familie mal sowas passiert, dann möchte ich das nicht erleben. Dann möchte ich, dass ganz klar ist, wer ist der Ansprechpartner und wer darf eben dann Entscheidungen treffen und wer nicht. Das habe ich damals natürlich nicht ganz so im Detail wahrgenommen, wie es heute für mich ist, also diese Tiefe, die das Thema hat. Aber ich habe genau gewusst, also sowas Peinliches möchte ich nicht erleben, geschweige denn mein Schwager Frank, der hat ja bestimmt auch da gelegen und hat bestimmt gehofft, dass irgendjemand die Verantwortung dafür übernimmt.
Ja.
Und so hat sich das Thema peu à peu in meinem Leben immer mal wieder ergeben, sowohl bei meinen Kunden, die ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren betreue, als auch im Privaten. Also ich habe viele, viele Jahre meine Großmutter betreut, begleitet, so kann man das vielleicht nennen, war mit ihr einkaufen, habe ihr so im Haushalt ein bisschen geholfen, unterstützt und habe dann eben auch am Ende, wo es dann zum Ende hinzuging, immer wieder im Krankenhaus mit dabei gesessen und habe dann eben mit den Ärzten gesprochen, habe da auch eine Vorsorgevollmacht gehabt, eine Patientenverfügung und so war das dann auch logisch, dass ich auch für meine Eltern eben eingesetzt war und da waren auch eben einige Punkte gewesen, wo ich oft helfen musste und helfen durfte, jetzt im Nachhinein gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, dass auch meine Mutter im Koma gelegen hat und ich dann die Entscheidung treffen musste, wie geht's jetzt weiter und habe dann entschieden, dass die Maschinen abgestellt werden und habe da also selbst auch meine Erfahrungen gesammelt und habe dann eben erkannt, wie wichtig dieses Thema ist. Und so kam das immer weiter in den Fokus. Und deswegen helfe ich jetzt anderen Menschen zu erkennen, was sie denn möchten, vielleicht am Ende der Tage, wenn es mal soweit ist, helfe zu erkennen, was ist denn wichtig oder was ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und helfe auch dabei zu formulieren, wer ist denn dann die Person, die unterstützt und wer ist die Person, die Entscheidungen trifft und das Ganze dann auch dementsprechend rund macht, so dass es auch im Ernstfall dann auch wirklich anwendbar ist. Genau.
Ja, ja, Wahnsinn. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, was wir, glaube ich, alle sehr, sehr gern vor uns herschieben, weil wir ganz einfach wer denkt schon gern daran, dass mal Krankheit kommen kann, dass mal Unfall kommen kann, dass überhaupt der Tod kommt.
Ja.
Gerade in unserem Kulturkreis ist das ja ein Thema, über das man einfach nicht redet.
Ja.
Und ich habe das selbst mal erlebt bei einer Arbeitskollegin, wo denn der Vater gestorben ist. Die Mutter war dazu noch alkoholkrank, war also auch gar nicht in der Lage, da groß irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und meine Arbeitskollegin stand dann da auf einmal davor und sagte, ich habe null Ahnung, was er überhaupt wollte, wie das alles laufen sollte, als er dann so im Krankenhaus lag, und war völlig überfordert. Und das war so ein Moment, wo ich mir auch gedacht habe, um Gottes Willen, also es ist wirklich, wir machen uns alle so wenig Gedanken drum, dabei kann es, wenn es doof läuft, halt morgen schon so weit sein, dass sich unsere Angehörigen da dann auf einmal Gedanken drum machen müssen.
Ja.
Und so wie du das gerade erwähnt hast bei deinem Schwager, da waren dann noch drei, die gesagt haben, okay, ich bin der Ansprechpartner und ich trage die Verantwortung. Aber ich denke mal, andersrum ist es ja vielleicht auch oft so, dass dann da drei sind, die sagen, nee, also ich nicht. Ich möchte das gar nicht entscheiden. Ich möchte diese Verantwortung nicht. Denn es ist ja alles andere als einfach, da solche Entscheidungen zu treffen. Ne?
Ja. Ja, das ist eine der ganz wichtigen Punkte, die ich auch von Anfang an im Gespräch anspreche, dass ich sage, wenn du jemanden hast, mit dem du gerne diesen Weg gehen möchtest, dann ist es unbedingt notwendig, dass du vorher mit ihm sprichst und auch fragst, ob er das dann überhaupt machen möchte, beziehungsweise ob er das überhaupt kann. Denn ich sag mal, es sind ja auch glücklicherweise öfters mal andere Umstände, die jetzt nicht so schlimm sind. Also mein Vater zum Beispiel war es so, der war schwerhörig und der hat oftmals die Ärzte nicht verstanden. Also im Gespräch hat er dann immer schön, hat genickt, aber hat eigentlich gar nichts verstanden. Und dann musste ich im Nachhinein nochmal im Prinzip hinkommen oder hingehen und sagen, okay, was habt ihr denn in der Akte stehen oder was war denn jetzt der Befund? Und habe dazu eben eine Vollmacht gebraucht. Also von daher muss es ja nicht immer der schlimmste Fall der Fälle sein.
Ja,
aber am Ende des Tages, wenn es halt darum geht, die Frage ist, okay, schalten wir die Maschinen ab oder nicht, muss eben die bevollmächtigte Person oder derjenige, der eben ausgesucht wurde, auch imstande sein und sagen, okay, wir machen das jetzt. oder auch mal mit einem Arzt diskutieren können. Wenn vielleicht der Arzt sagt, wir steuern jetzt eine Behandlung an und derjenige sagt dann, nee, meine Mutter oder mein Vater, der wollte das eigentlich so gar nicht, das machen wir jetzt nicht. Und ich habe halt auch diese Situation alle gehabt, deswegen finde ich das immer so wichtig, wenn man dann plötzlich am Krankenbett steht und die Ärztin sagte damals, das war auch im letzten Atemzug, als mein Vater im Krankenhaus lag, sagte ich, naja, wenn jetzt bei der Operation was passiert, werden aber keine Wiederbelebungsversuche gestartet. Hm. Dann sagte sie voller Überzeugung, ja, natürlich machen wir Wiederbelebungsversuche, denn eine Operation dient ja dafür, um das Leben zu erhalten und das Leben sozusagen nicht zu beenden. Und dann sagte ich, ja, aber mein Vater ist ja eigentlich ins Hospiz gekommen oder sollte ins Hospiz kommen, ist jetzt nur hier für eine Operation, dass er eben die Schmerzen gelindert bekommt. Ja. Aber sein Wunsch ist eigentlich zu sterben.
Ja.
Und da muss man halt auch mal eine heftige Diskussion mit dem Arzt durchführen und sagen, nein, so geht's eben nicht. Und das muss die Person auch dann eben tragen können. Und wenn man da eben eine falsche Person eingesetzt hat, die auch mental vielleicht das Ganze nicht umsetzen kann, kann es eben auch in der Praxis schwierig werden.
Ja, das stimmt. Also wir haben das selbst auch bei uns in der Familie so gehabt, dass meine Eltern, bin ich auch wahnsinnig dankbar, die haben schon vor vielen Jahren gesagt, wir müssen das jetzt alle mal durchsprechen, wie das dann alles laufen wird und was wir möchten und was wir nicht möchten und wer für was zuständig ist. Wir sind auch 3 Kinder zu Hause. Und ich war damals schon weiter weg, habe damals noch in Österreich gelebt, aber jetzt halt auf Mallorca. Meine Familie ist in Deutschland, meine Geschwister wohnen im nahen Umkreis meiner Eltern. Da war also schon mal klar, ich bin raus, weil ich werde wohl wahrscheinlich auch nicht nach Deutschland zurückkehren. Und wir haben uns aber trotzdem dann alle zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wenn was passiert, wie wird es aussehen? Es wurde die Patientenverfügung aufgesetzt und ich bin da wahnsinnig dankbar darüber, dass das alles schon geregelt ist und dass wir festgelegt haben, wer dann halt im Fall der Fälle was tun wird, weil das gibt uns Angehörigen ja auch ein gutes Gefühl, dass wir uns dann einfach keine Gedanken machen müssen, weil es ist im Endeffekt alles vorbereitet und wir müssen dann nicht erst anfangen und nach irgendwelchen Unterlagen wühlen oder wo haben sie das denn, weil wir wissen halt ganz genau, was meine Eltern möchten und können uns dann danach richten.
Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Also gerade dieses Gespräch mit den Angehörigen ist auch unheimlich wichtig, um einfach Ungereimtheiten später aus dem Weg zu räumen. Denn manchmal ist es so, dass sich dann 2 Geschwister plötzlich wieder treffen, haben vielleicht über Jahre nicht so den intensiven Kontakt gehabt. Einer der beiden, aber vielleicht dann mit dem Elternteil zusammen. Und dann kommen dann Entscheidungen und dann fangen eben die Geschwister untereinander an und sagen, ich sehe das jetzt ganz anders. Und wie machen wir das denn jetzt? Und wenn man das nicht vorher besprochen hat, im Familienverbund zusammen, dann kann das natürlich auch für die Angehörigen echt schwierig werden und stressig werden. Ja.
Was ich jetzt bei deiner Arbeit so toll fand und wo ich vorher überlegt habe, wie kriege ich jetzt diesen Dreh mit der Umsetzung oder ins Tun kommen, im Endeffekt bist du da ja in derselben Mission unterwegs wie ich und wir wollen Menschen ins Handeln bringen. Du halt mit der mit dem besonderen Hintergedanken, halt diese Dinge einfach zu klären und Sicherheit damit zu schaffen. Wie ist das aber, wenn du zu den Menschen hingehst und sagst, du, oder fragen wir andersrum, kommen Menschen auf dich zu und sagen, ich möchte das jetzt geklärt haben, oder ist es eher so rum, dass du sagst, hey, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Sowohl als auch. Also ich spreche es natürlich bei meinen Kunden oder im Umfeld aktiv an. Und es ist wirklich, ich glaube, ausnahmslos, jeder sagt, Mensch, das ist ein super wichtiges Thema, das muss man angehen. Da muss man drüber sprechen und das muss man für sich geklärt haben. Im zweiten Schritt ist es aber tatsächlich so, wenn es dann konkret wird, wenn man sagt, okay, dann lass uns mal gucken, dass wir einen Termin finden, wo wir die ersten Schritte gehen, dass es dann oft so ist, dass sie sagen, ja, warte mal, ne, lass uns dann, ich muss mit meinem Bruder sprechen oder ich muss erst nochmal da was klären. Und man schiebt es dann unbewusst tatsächlich doch immer wieder auf die lange Bank. Und das ist dann die Kunst, denjenigen so ein bisschen ja zum Fassen zu kriegen, zu sagen, hey, ist doch gar nicht schlimm, das Thema. Ist es ganz normal, dass du jetzt das von dir wegschieben möchtest? Ja. Weil wer setzt sich schon gerne mit dem Thema Tod auseinander oder dass man eben irgendwann mal sterben muss? Das ist für uns in unserem Kulturkreis einfach ein blödes Thema, weil man davon ja mehr ferngehalten wird, als dass man damit wirklich, ich sag mal so, mal in den Gedanken geht und das für normal empfindet.
Ja.
Das Schlimme daran ist, dass wir ja sagen, okay, ich habe eine Lebenserwartung und wir denken immer, wir können bis zum vielleicht mittleren 80. oder 90. Lebensjahr gesund auf der Erde sein und dann schlafen wir eben gemütlich ein oder fallen vielleicht um und dann ist alles gut. Aber im Leben ist es halt einfach nicht so. Wir wissen halt nicht ab von heute bis zum Lebensende, wie viel Zeit haben wir noch und was passiert in dieser Zeit.
Ja.
Und rein theoretisch müsste auch jeder 18-Jährige, der volljährig wird, müsste schon so eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht haben, damit eben die Eltern oder andere Angehörigen handlungsfähig sind. Ja? Mhm. Aber wer macht schon mit 18 den Schritt und sagt, okay, ich denke jetzt mal drüber nach, wenn ich einen schweren Unfall habe oder eine schwere Krankheit hat, wer dann für mich eben zuständig ist. Das fängt tatsächlich in der Regel mit dem Zeitpunkt an, wenn man eine Familie gründet, heiratet, Kinder bekommt, dann ist das Thema so sensibel, dann ist es präsent. Oder wenn man im eigenen Familienkreis jemanden hat, der gerade eventuell in der Situation ist, wo man helfen muss. Also wenn es präsent ist, dann sind diese Themen tatsächlich da. Und dann sind die Menschen auch eher bereit, was zu machen. Das ist eine Herausforderung, sag ich mal, Menschen da zum Handeln zu bringen. Ja, das ist echt ein großer Punkt.
Ja, vor allem im Endeffekt machst du ihnen ja dann auch Mut, dahin zu schauen und zu sagen, Mensch, es ist ja dann auch vielleicht für dich dann viel, viel einfacher, weil, also ich kann mir jetzt vorstellen, wo wir so darüber sprechen, wenn ich dann wirklich jetzt irgendwie krank bin und ich weiß, weiß ich nicht, da ist noch eine OP und da sind vielleicht die Chancen nicht gerade gut.
Ja.
Ich hätte das alles nicht geklärt. Was für ein Stress würde mir das doch bereiten?
Ja.
Weil dann, glaube ich, kommen vielleicht diese Gedanken hoch, wenn du halt denkst, okay, das könnte jetzt das Ende sein. Und die wissen aber im Endeffekt ja gar nicht, was gemacht werden soll und ob jetzt vielleicht Maschinen angelassen werden sollen oder Wiederbelebungsmaßnahmen oder was auch immer. Ich habe da nie drüber gesprochen. Und also man macht es ja nicht nur für die anderen, sondern auch wirklich für sich selbst, ne?
Genau. Also zum einen weiß ich halt dann mit Sicherheit, dass auch das getan wird, was ich möchte. Und da habe ich auch schon wirklich alles erlebt von der Meinung, ich möchte bis zum Letzten am Leben erhalten werden, wie es nur geht, bis hin zu dem zu der Meinung, ich möchte so schnell wie möglich, ich sag mal, dann versterben, ich möchte nicht großartig leiden. In dieser Spanne gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das wissen aber die Angehörigen ja nicht, wenn man nicht drüber gesprochen hat. Oder der Arzt kann das ja auch dann gar nicht greifen, wenn ich es nicht irgendwie schriftlich formuliert habe. Ne?
Ja, ja.
Also von daher ist das schon immer wichtig, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Ne?
Ja, ja, von halt auch, dass die Angehörigen wissen, es besteht auch so eine Patientenverfügung, weil ich glaube, es ist ja auch oftmals so, dass sowas zwar gemacht wird, aber dass nachher keiner darüber Bescheid weiß. Und wenn dann die Frage auftaucht, dann fängt dann erstmal an, okay, gibt es sowas? Keine Ahnung, jetzt müssen wir erstmal nachschauen in den Unterlagen.
Ja.
Und dann kann es ja nun in dem Sinne dann wirklich schon zu spät sein, dann erst damit loszulegen. Ne?
Ja. Ja, und da gibt es auch diese zwei Phänomene. Entweder das eine Phänomen, es ist alles wirklich geklärt und die Angehörigen wissen, was gemacht werden soll oder was gewünscht wird. Und das andere Phänomen ist dann, ich gucke mal zu Hause nach und dann findet man tatsächlich irgendwelche Unterlagen und dann haben sich eben diejenigen einfach mal informiert, haben sich was runtergeladen oder haben sich irgendeine Zeitung gekauft, irgendeine Vorlage ausgedruckt und dann liegen die dann da irgendwie rum. Im schlimmsten Fall ist sogar mal irgendwas angekreuzt oder ausgefüllt, aber nicht korrekt unterschrieben und dann stehen dann die Angehörigen da und sagen, ja, was ist denn da jetzt, ne? Was soll ich jetzt damit anfangen? War das jetzt ernst gemeint oder ist es einfach nur mal so ein Gedanke gewesen, der eigentlich gar nicht zählt? Und diese Ungewissheit, das ist, glaube ich, für den Angehörigen am allerschlimmsten, die man haben kann.
Ja, das denke ich auch. Ja. Was ist denn jetzt so dein Rat? Was sollte man wirklich machen? Also wir haben gesprochen, Patientenverfügung und Vollmacht. Ja. Halt auf jeden Fall, dass dann halt auch Informationen weitergegeben werden können und dass auch Nachfragen möglich ist, so wie du es erzählt hattest mit deinem Vater, wo halt einfach die Schwerhörigkeit dann das Thema war. Gibt es da noch mehr, wo du sagst, da sollte man wirklich mal drauf schauen und da sollte man sich Gedanken drüber machen?
Ist natürlich auch sehr individuell. Es kommt immer auf die Familie drauf an, auf das Umfeld drauf an, auf die Lebenssituation. Also ich sage mal als Beispiel in deiner Situation, du bist auf Mallorca, du bist jetzt gar nicht wahrscheinlich präsent bei deinen Angehörigen in Deutschland, die werden ja wahrscheinlich alle noch hier leben. Und wenn da jetzt mal irgendwas sein sollte, kann ja nicht mal schnell irgendjemand rüberkommen und kann sagen, ich mache jetzt mal was, sondern da ist ja schon allein durch die Entfernung ist eine Barriere da.
Ja.
Das heißt, da ist halt zu überlegen, hat man vielleicht jemanden vor Ort in Spanien oder auf Mallorca, der eventuell in Frage kommt als Ansprechpartner. Umgekehrt genauso, dass eben in Deutschland bei den Angehörigen jemand ist, der als Ansprechpartner da ist. Und dann kann man das eben steuern, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht erst nochmal eine Notfallmappe erstellt. Da steht eben alles drin, alle wichtigen Informationen, die ein Dritter vielleicht braucht, wenn ich mal nicht greifbar bin. Ja, es kann ja auch sein, jetzt fahre ich vielleicht in Urlaub auf Mallorca, bin in der Pandemie in einem Lockdown, komme von der Insel nicht mehr weg und jetzt muss zu Hause alles weiterlaufen und jemand muss dann eben auf meinen Briefkasten zugreifen können, muss handlungsfähig sein und so weiter. Und auch dafür braucht man ja eine Vollmacht. Das ist ja nicht unbedingt jetzt die schwere Krankheit, sondern kann ja auch mal eine längere Abwesenheit sein.
Ja.
Oder ein Urlaub, einen längeren oder ein Sabbatical, also dass man sich wirklich mal ausklingt und geht auf Wanderschaft für 2-3 Monate. Das sind ja auch alles so Situationen, für die man vorsorgen kann. Mhm. Und dafür ist eben die Vollmacht wichtig. Ganz besonders wichtig ist, wenn eine Bankvollmacht erstellt werden soll, dass man die auch immer aktuell bei der Bank erstellt, mit beiden Beteiligten, weil die Banken erkennen eine andere Vollmacht ansonsten nicht an. Mhm. Und dann baut sich das Ganze eben auf, dass man daraus dann die Patientenverfügung erstellt, in der eben geregelt ist, was möchte ich, wenn ich jetzt mal vielleicht versterbe. Dann ist eben die Frage, habe ich Kinder? Brauche ich eine Sorgerechtsverfügung vielleicht? Also wer kümmert sich um meine minderjährigen Kinder, wenn mir mal was passiert? Das ist noch ein Punkt. Habe ich Haustiere? Ja, da gibt es dann auch eine sogenannte Haustierverfügung, in der geregelt ist, wer kümmert sich um mein Haustier? Wo kommt das Tier hin? Also nicht, dass es dann plötzlich im Tierheim sich wiederfindet.
Ja.
Eine Bestatterverfügung kann man eben dann dementsprechend noch mit erstellen, dass man auch tatsächlich sagt, okay, ich stelle mir meine Beerdigung schon konkret vor und kann dann dort genau sagen, was man eben haben möchte. Und Organspendeausweis beispielsweise ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn ganz viele sagen immer, ja, aber ich möchte ja gar keine Organe spenden, ja, ich will gar kein Spender sein. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn du das nicht möchtest, dann schreib das doch auf deinen Organspendeausweis drauf. Denn sonst weiß es ja keiner. Und im schlimmsten Fall würden auch da der Angehörige gefragt. Und dann hat man wieder dieselbe Situation, dass niemand weiß, was gemacht werden soll.
Ja, Organspendeausweis möchte ich noch kurz dazu sagen, weil da ist Deutschland ja tatsächlich ein Sonderfall, dass dort ein Ausweis benötigt wird, wenn man Organe spenden möchte. Und in den anderen Ländern ist es halt größtenteils so, dass man automatisch Organspender ist und eher was bei sich haben muss, wenn man es nicht möchte. Also ich kenne es aus Österreich, da ist das der Fall, da ist man also automatisch erst einmal Organspender, sage ich jetzt mal. Und hier in Spanien ist es genauso. Das wollte ich noch kurz einwerfen, weil ich weiß, dass wir auch Zuhörer aus Österreich und der Schweiz haben und da ist es dann eventuell gedreht. Also da bitte genau hingucken.
Also soweit ich weiß, wie ich informiert bin, ist jetzt tatsächlich bis zum Wochenende in der Schweiz eine Volksabstimmung dazu, dass da eben abgestimmt wird, ist eben eine Widerspruchslösung oder eine automatische Zusprechlösung geltend. Und weil du es gerade sagst, fällt mir ein, vor vielen Jahren hatte ich eine Arbeitskollegin, die hatte mit den Nieren Schwierigkeiten. Da sind haben die Nieren versagt und die musste an eine Dialyse. Und die ist dann tatsächlich nach Spanien umgezogen, hat dann in Spanien gelebt, einfach aus dem Grund, weil sie gesagt hat, in Spanien ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Organ zu bekommen, viel, viel höher ist. Hat dann in Spanien viele Jahre gelebt, hat auch dann das ein oder andere Mal tatsächlich die Möglichkeit gehabt, eine Spende zu bekommen. Hat leider aber nicht funktioniert, weil der Körper das nicht angenommen hatte. Aber trotzdem, wie sich dann die Einstellung verändert. Sie hat gesagt, wenn sie im Fernsehen gesehen hat, dass irgendwo ein Unfall war oder irgendwie eine größere Katastrophe, dann hat sie im Prinzip immer zuerst gedacht, oje, schade für die Menschen, aber hoffentlich ist da ein Organ für mich dabei.
Ja.
Und das fand ich damals sehr, von der Denke her sehr schwierig, ne, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf ein Land, wo eben eine Organspende normal ist, wo man einfach ja die Chance, ein Organ zu bekommen, hat viel, viel höher ist wie in Deutschland.
Ja.
Und so verändert sich halt innerhalb von kürzester Zeit die Sichtweise.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Du hast kurz erwähnt, Notfallmappe. Das finde ich eine sehr wichtige Sache. Und gerade auch, wir sind ja in Zeiten, wo es viele digitale Nomaden gibt. Also ich weiß sehr viel aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Businessumfeld, sind wirklich dann für mehrere Monate, Jahre unterwegs und sagen, hey, wir arbeiten online, wir können von überall aus arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, dass nicht ein einziger da auch nur einen Gedanken dran verschwendet hat. Zumindest irgendjemanden, ja, handlungsbevollmächtigt zu haben und sei es für die kleinen Dinge genauso wie für die großen Dinge. Ich meine, okay, mit Post kannst du dann noch mit einem digitalen Postfach vielleicht abfangen, aber da ist ja so viel drumherum. Was gehört in so eine Notfallmappe rein? Wie kann ich so ein Ding überhaupt erstellen?
Genau die Frage habe ich mir vor einigen Jahren auch gestellt, denn was viele kennen, ist so dieser sogenannte Notfallordner, also wo du tatsächlich einen Ordner hast, wo du alles reinheftest, was eben wichtig ist. Jetzt hast du aber häufig die Schwierigkeit, dass du dann alles kopieren musst oder dass du eben andere Systeme, die du hast, auseinanderpflückst, um einfach in dem Ordner die Dinge zu haben, die wichtig sind. Und da habe ich mir überlegt, dann mach doch einfach eine Mappe, also eine Mappe, wo man alle Daten reinschreibt, das sind die persönlichen Daten, da steht dann die Familie drin, der Arbeitgeber ist genannt, die Ärzte, die man hat, also alle Personen, die in deinem Umfeld erstmal wichtig sind. Dann sind eben drin auch die Gesundheitsdaten, was hast du vielleicht für chronische Erkrankungen, nimmst du irgendwelche Medikamente, hattest du
Allergien,
genau, das ist auch ein Thema, oder ein Implantat, gibt es irgendwas in deinem Körper, was implantiert ist, ein Herzschrittmacher oder vielleicht in den Ohren, dass du schon mal eine Operation hattest. Und diese ganzen Dinge stehen da drin, bis hin zu, wo sind meine E-Mail-Postfächer, wie sind meine ganzen Passwörter, die ich habe, meine Bankverbindungen, meine Versicherungen, klar, die sind auch mit drauf, irgendwelche Kapitalanlagen oder vielleicht Online-Konten, die ich geschlossen habe, die man verwalten muss. Ist ja mittlerweile so einfach, einen Fonds oder eine Aktie online zu verwalten oder Kryptowährungen zu haben. Also diese ganzen Daten, die man letztendlich braucht, sind in dieser Mappe zu finden. Und in dieser Mappe ist es so, dass zum Beispiel Dokumente, die jetzt abgeheftet sind, wie Versicherungen oder wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, dass ich in diese Mappe reinschreibe, wo diese Dokumente zu finden sind. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Dokument A ist in meiner Buchhaltung, B ist in meinem Versicherungsscheinordner, C ist im Familienordner, oder ich habe eine Bekannte, die hat einen Ordner gemacht, da ist alles drin, da steht drauf und tschüss, ja, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ja. Also könnte man reinschreiben, guck in den Ordner und tschüss, da findest du die und die Unterlagen. Ja. Und so brauchst du im Prinzip nur diese eine Mappe, die liegt dann an einem bestimmten Ort. Und dann kann man sagen, Mensch, hier, wenn was ist, da liegt die Mappe, dann gehst du da hin und da hast du Zugriff drauf. Und dann findest du dort alles, was du brauchst, beziehungsweise da drin steht dann alles, wo du was findest, was du brauchst. Genau.
Sehr smart. Gibt es irgendwo Vorlagen für sowas? Weil, also ich würde jetzt bei mir sagen, okay, ich schreibe jetzt erstmal so alles auf, was mir so einfällt, aber ich wüsste garantiert, dass mir die Hälfte in dem Moment gar nicht einfällt und ich da wahrscheinlich sehr viele wichtige Dinge einfach nicht vermerken würde,
ja.
Weil ich es einfach gar nicht auf dem Schirm habe.
Ja, also ich habe tatsächlich so eine richtige Notfallmappe erstellt, die ist auch dann gebunden. Mhm. Die habe ich auch bei mir mit im Shop, die kann man dann für ein kleines Geld kann man die bekommen. Aber ich würde sagen, ich biete es gerne an. Jeder, der jetzt in dem Podcast ist und hört zu und möchte gerne die Mappe haben, kann mir einfach eine E-Mail schreiben. Dann bekommt er von mir die Mappe kostenlos per Post zugeschickt und kann die dann benutzen. Oder wenn er es lieber als PDF haben will, kann ich natürlich auch dann das PDF versenden. Also beides ist möglich. Einfach eine kurze E-Mail und dann für deine Podcast-Hörer machen wir das doch einfach mal möglich.
Das ist ja super nett. Deine Website, wo dann auch deine E-Mail-Adresse drauf zu sehen ist, schreibe ich eh in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, nehmt als Betreff einfach Mut zum Move,
genau. Damit
Dominik auch gleich weiß, wo es herkommt. Und finde ich auf jeden Fall super nett von dir, dass du das anbietest, weil es ist wichtig. Und gerade auch bei uns, die sich ja eigentlich noch gar keine Gedanken darum machen und vielleicht munter in der Weltgeschichte rumreisen, wie es ja immer normaler auch wird, ist das so wirklich das Mindeste, glaube ich, was man tun kann.
Ja, also das ist tatsächlich der Einstieg, so sage ich das immer. Denn in der Regel, wenn man noch ein bisschen jünger ist dann und das Thema vor sich wegschiebt, ist die Notfallmappe dann doch irgendwas, was man eben greifbar haben kann im Alltag, wo man denkt, naja, da muss man nicht gleich für sterben, aber dann wissen wenigstens die Angehörigen, wenn ich mal im Krankenhaus bin, wo sie eben nachsuchen sollen. Und von daher ist das auch wirklich ein Instrument, mit dem man sehr gut arbeiten kann.
Ja. Ja, Dominik, jetzt haben wir sehr viel über Krankheit gesprochen, wir haben über Tod gesprochen. Aber wir hoffen ja, dass wir bis dahin alle noch ganz, ganz viel Zeit haben und in dieser Zeit auch noch sehr viel erleben können. Und da hast du mich bei unseren Nachrichten vorweg absolut gepackt mit dem, was du noch dazu, ich sag mal, anbietest. Wobei das klingt in dem Zusammenhang ein bisschen blöd, aber du sagst ja auch bei deinen Kunden, Klienten nicht, okay, wir machen jetzt diese ganzen Vorsorgemaßnahmen und damit hat sich das Thema, sondern bei dir geht es ja auch darum, okay, und das haben wir jetzt abgeschlossen, jetzt kümmern wir uns ums Leben. Was möchtest du eigentlich noch im Leben tun, erreichen? Und hast du schon eine Ahnung, wie du das bewerkstelligen kannst? Das heißt, du gehst von diesem schwierigen Thema dann aber auch wieder zurück in das schöne Thema, in das Leben, in das vielleicht Träume erfüllen, Wünsche erfüllen und einfach noch das Beste aus der Zeit machen, die wir haben, egal wie lange es ist. Was genau ist da dann noch? Oder wie bist du auch darauf gekommen, das einfach nochmal rund zu machen, sage ich jetzt einfach.
Als meine Mutter gestorben ist, da war sie gerade mal 66 Jahre alt und zum gleichen Zeitpunkt war mein Vater auch schwer krank. Der hatte Speiseröhrenkrebs. Also meine Eltern sind kurz nacheinander verstorben, waren keine 14 Tage voneinander entfernt und das war damals eine sehr heftige Zeit. Und ja, meine Mutter, mit der habe ich halt auch immer sehr viel Gespräche geführt, so mehr oder weniger in der Küche. Also man muss sich vorstellen, mein Vater war im Wohnzimmer, der hatte da sein Krankenbett und hat Fernsehen geguckt und dann saßen wir in der Küche und haben uns da mal unterhalten. Und da war mal eine Situation, da ging es auch darum, naja, wie geht es jetzt noch weiter? Ne? Was habe ich für Ziele? Weil meine Mutter immer gesagt hat, ja, wenn ich in Rente bin, dann kann ich ja noch einiges machen. Und dann fing sie auch an, mit Urlaub zu erzählen. Und jetzt sitzt du in Mallorca. Und dann sagte sie auch zu mir, naja, weißt du, ich würde gerne mal nach Mallorca fliegen, weil jeder erzählt davon, aber ich war halt noch nie da. Und in dem Moment habe ich mich total schlecht gefühlt, weil für uns ist das eigentlich, ich sag mal, ja, Mallorca ist so eine Insel, da fährt man mal ein paar Tage hin, um ein bisschen zu entspannen oder um ein bisschen Sonne zu tanken und Spaß zu haben, sich zu erholen. Das ist so eigentlich für, ich sag mal, viele ganz normal, ein paar Tage auf die Insel zu fliegen. Und für meine Mutter war das halt noch ein kleiner Traum, weil sie das noch nie erlebt hatte. Und sie hat auch, soweit ich mich erinnern kann, immer mal wieder gesagt, ich würde so gern ein Buch schreiben. Ja, ich müsste einfach mal mich hinsetzen und müsste mal alles das, was ich erlebt habe, aufschreiben. Das gibt bestimmt ein super Buch. Und das waren so Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist sie verstorben. Und was ist passiert von dem Ganzen, was sie sich erhofft und erträumt hatte? Es ist eigentlich nichts passiert oder sie konnte nichts umsetzen. Und da war natürlich die Frage, hätte sie das vielleicht machen können, wenn sie damit früher angefangen hätte? Und wenn man eben den Gedanken wegschiebt zu sagen, ich mache das mal, wenn ich in Rente bin, oder ich mache das in 10 Jahren oder ich mache das später mal. Ne? Das sind dann so Situationen gewesen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, nee, das Leben ist irgendwann zu Ende und wir wissen halt nicht, habe ich jetzt noch ein paar Wochen, habe ich ein paar Monate oder vielleicht sogar im besten Fall noch viele, viele Jahre. Und in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass es eben irgendwann zu Ende ist und habe verstanden, dass ich aber nicht weiß, wann der Zeitpunkt eintritt, genau dann ist der Zeitpunkt erreicht, zu sagen, alles klar, jetzt setze ich mich hin und mache mir Gedanken, was habe ich für Träume, was habe ich für Wünsche, was habe ich für Ziele? Und wenn sie noch so lächerlich sind oder wenn sie noch so weit entfernt oder nicht erreichbar erscheinen, einfach mal zu sagen, alles klar, ich setze mich hin und schreibe das mal auf. Hm. Und da ist natürlich ein Instrument, die berühmte Bucketlist oder Löffelliste. Das ist das, mit dem ich eben da einsteige und sage, fang an zu schreiben. Und wenn es noch so Banane ist, schreib's auf, ja, und schreib dir alles von der Seele, was du vielleicht mal machen möchtest. Und dann passiert Folgendes, dass viele plötzlich sagen, okay, das, was ich immer in meinem Kopf hatte, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das kann ich einfach mal hinten anstellen. Aber andere Dinge, die auch ganz einfach umzusetzen sind, die rutschen dann plötzlich nach oben. Und das sind dann so ganz banale Sachen, wie ich wollte schon immer mal noch mal einen alten Schulfreund von mir anrufen. Oder man hat einen Kontakt mit einem Familienmitglied verloren und sagt, da möchte ich unbedingt mal wieder anrufen. Ich zum Beispiel, ich habe einen Onkel, der wohnt in Hamburg. Der ist mittlerweile auch schon über 80. Und für mich ist es immer wieder der Punkt, ich fahre nach Hamburg, weil ich meinen Onkel noch mal wieder sehen möchte. Ja. Hm. Man weiß es ja nicht, ob ich vielleicht vor ihm sterbe oder er zuerst geht, aber das sind so Punkte, weil mir die Menschen wichtig sind, habe ich das eben bei meiner Liste immer mit oben auf. Hm. Natürlich sind auch Dinge drauf, wie die Malediven, einen bestimmten Urlaub zu haben oder ich habe jetzt vor kurzem draufgeschrieben, einen Manhattan in Manhattan trinken, ja? weil es halt einfach lustig ist oder witzig ist. Hat jetzt nicht die Priorität, aber es ist auf jeden Fall mit drauf und ist es halt ein Punkt zu sagen, alles klar, vielleicht machen wir halt mal einen Trip wieder nach Amerika, nach New York, nach Manhattan und trinken dann Manhattan, was man vielleicht sonst gar nicht gemacht hätte.
Ja.
Am Ende des Lebens sind es doch die Dinge, die man getan hat, wo man sich dran zurückerinnert, wo man sagt, Mensch, super, ich habe wirklich Erlebnisse gehabt, die man dann seinen Enkelkindern vielleicht erzählt, an denen man sich dann erfreuen kann. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man irgendwann mal im Bett liegt und sagt, oh Gott, hätte ich doch nur dies, hätte ich doch nur das. Jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich nicht mehr.
Ja, das ist tatsächlich so. Das hatten wir jetzt auch schon, obwohl es noch gar nicht so viele Podcast-Folgen gab, aber war das wirklich schon öfter dieses Thema, am Ende bereuen wir nur das, was wir nicht getan haben.
Richtig,
und, genau. Ich muss sagen, ich lebe da ja auch so ein bisschen so danach. Unser Umzug nach Mallorca war jetzt auch alles andere als wahnsinnig gut durchgeplant. aber es ist halt, manchmal muss man einfach Dinge tun. Und ganz einfach aus dem Grund, weil sie sich in dem Moment gut anfühlen oder ja, weil man es sich einfach wünscht. Und bei uns war der Wunsch, wir wollten halt nicht mehr im kühlen Österreich leben, sondern wir wollten im Sommer, wir wollten im Winter auch Sonne haben, genau. Und nicht halt nur dieses Grau und Grau. Und da war Mallorca einfach dann eine schöne Lösung in dem Sinne.
Absolut. Aber
ja, ich habe das auch, ich habe also auch wirklich eine Bucketlist und habe da ganz viele Sachen draufstehen, von ganz banalen Dingen bis zu völlig abgedrehten Dingen. Ganz einfach, weil es sich auch gut anfühlt zu wissen, ich habe noch Träume, ich habe Wünsche und da kann ich drauf hinarbeiten. Und ich finde das so wahnsinnig schön, dass du da die Menschen auch daran erinnerst, dass da noch so viel möglich ist im Leben und das halt auch mit deiner Arbeit kombinierst. Das ist, ja, das hat mich sofort gepackt und deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen ganz, ganz schnell dieses Interview machen, weil das soll nach draußen.
Was auch eine sehr, sehr spannende Frage ist, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal getan?
Ja.
Einfach mal drüber nachzudenken, was habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und was ist jetzt Zeit, mal getan zu werden? Und man merkt auf einmal, wenn man solche Dinge angeht, wie aufregend sowas wieder sein kann, wie lebendig Leben sein kann. Ja, wenn man so in seinem Hamsterrad ist, täglich seine Arbeit hat, hat so mal seine Routinen, ist in seinem, keine Ahnung, Verein oder hat am Wochenende seine Freunde, mit denen man sich regelmäßig trifft. Einfach mal zu sagen, hey, ich mache jetzt mal in dieser Woche oder in diesem Monat eine Sache, die ich noch nie im Leben gemacht habe. Und dann auch den Mut zu haben, das durchzuziehen. Und du wirst sehen, das ist halt eine gigantische Erfahrung, die man dadurch macht.
Ja, das auf jeden Fall. Und das kann ich so nur unterschreiben. Weil wie gesagt, ich bin dann der Typ, ich mache es einfach auch mal. Gerade diese Firsties nenne ich es immer so und diese Dinge zum ersten Mal tun, das ist wirklich ein anderes Lebensgefühl, eine andere Lebensauffassung, die man daraus bekommt.
Ja.
Jetzt haben wir ja das Problem. Du sagst, du gehst zu Menschen hin und sprichst mit ihnen und leitest das alles in die Wege. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, wo du sitzt, muss ich noch dazu sagen, aber wir werden wahrscheinlich das Problem haben, dass nicht alle bei dir im Umfeld sind. Kannst du trotzdem helfen?
Ja, klar, in der heutigen Zeit gar kein Thema. Also mein Büro ist in Frankfurt, direkt Frankfurt am Main. Also von daher schon eine gute Anlaufstelle, ist relativ zentral in Deutschland. Aber ich mache natürlich mittlerweile auch fast alles online am PC. Also meine Arbeitsweise ist so, dass ich sage, wenn jemand Interesse hat oder Fragen hat oder irgendwas auf dem Herzen liegt, einfach mit mir einen Termin machen. Wir sehen uns online einmal, dann sprechen wir darüber. Ich erkläre dann, was eventuell für denjenigen wichtig ist oder unwichtig ist, gebe ein paar Tipps, worauf man achten muss und so weiter. Und derjenige entscheidet sich dann, wie es weitergeht. Ja, also das erste Gespräch ist auch kostenlos und völlig unverbindlich. Mhm. Ich freue mich, wenn da Menschen auf mich zukommen, wenn ich helfen kann. Und am Ende des Tages ergibt sich in der Regel halt immer irgendwas daraus. Und dann entscheidet man sich entweder, man geht den Weg alleine weiter. Oder ich habe einen Online-Kurs, den biete ich an, den kann man dann einfach auch nutzen. Oder eben 1:1 mit mir im persönlichen Kontakt. Dann begleite ich halt den Weg weiter und mache das Ganze dann eben für denjenigen fertig. Wir besprechen die ganzen Dokumente, die eben ausgefüllt werden müssen. Und begleite das dann wirklich, bis alles in trockenen Tüchern ist sozusagen.
Ja, ja. Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, nutzt dieses Angebot, macht das, meldet euch bei Dominik. Ich würde es auch tun, allerdings habe ich schon hier in Erfahrung gebracht, bei uns in Spanien sind einige Sachen ein bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, ich muss ja tatsächlich sehr viel vor Ort machen, weil die Behörden hier doch anders reagieren. Und man mag es nicht glauben, aber es ist weitaus intensiver vom Papierkram her als in Deutschland.
Das stimmt. Also es ist auch tatsächlich so, dass die Arbeit, die ich mache, sich eigentlich auf Deutschland bezieht, weil auch Schweiz und Österreich da ein bisschen anders ticken. Deswegen ist es schade, dass es halt nicht international funktioniert. Aber da haben einfach jede Länder ihre eigenen Regeln. Aber ich, wie gesagt, für Deutschland stehe ich gerne zur Verfügung oder für alle Fragen, die aus dem Ausland kommen, die ich beantworten kann, natürlich auch, klar, selbstverständlich.
Ja. Ja. Und dann natürlich auch diese Notfallmappe, die kann ja jeder nutzen, ganz egal in welchem Land.
Genau,
Weil
das ist
das sind ja so
unabhängig
die
davon.
grundlegenden Fragen, ne?
Richtig.
Ja, Dominik, ich muss sagen, ich bin begeistert von dem, was du tust. Vor allen Dingen hast du mir jetzt nochmal so einen ganz anderen Blick darauf gegeben, weil ja, Versicherung verbindet man ja immer so mit diesem, ach, ein bisschen trocken, ein bisschen langweilig und, ne? Und du hast
Genau.
mir jetzt immer gezeigt, dass das wirklich ganz anders möglich ist. Und vor allen Dingen, ich finde es schön, dass du Menschen dahin begleitest, in die Handlung zu kommen, dieses wichtige, wichtige Thema aufzugreifen und darüber hinaus dann aber auch wieder den Blick aufs Leben zu werfen. Finde ich phänomenal. Also, es war jetzt bei dir vielleicht nicht unbedingt dieser Mut zum Move, aber du begleitest andere zum Mut zum Move. Und das ist toll. Kann ich gar nicht anders sagen.
Ja, danke.
Und daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mit im Interview warst. Es war mir wirklich eine große Freude.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.
Jetzt sind wir am Ende des Interviews angelangt oder des Gesprächs und bei mir ist es so, dass ich da dann immer noch drei Fragen an meine Gäste stelle. Also kurze Fragen, kurze Antwortrunde und ja, bist du bereit?
Schieß los.
Okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Ja, nicht den Mut zum Move zu haben, ne? Also es ist ja tatsächlich, man hat einen Gedanke, man hat eine Idee und das hört sich immer oder fühlt sich total toll an im Kopf, aber dann kommen die Stimmen, die immer sagen, nein, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen, was sollen die anderen denken, das funktioniert sowieso nicht, das ist kein Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, okay, ich mach's trotzdem. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich jetzt anführen kann, der die große Hürde war, ne? Also von daher passt es eigentlich, Mut zum Move ist genau das, was es war, genau.
Ja. Gibt es eine bestimmte Methode, mit der du dir Ziele setzt? Und wenn ja, welche ist das?
Ja, also zum einen die Bucketlist, das ist ein Punkt, mit dem ich arbeite. Das sind ja vielleicht verschiedene Ziele, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele. Ansonsten arbeite ich sehr eng mit meinem Terminkalender zusammen, dass ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt oder eine Aufgabe, die möchte ich erledigt haben. Dann terminiere ich mir die auf einen bestimmten Zeitpunkt und gucke einfach, welche Schritte muss ich eben bis dahin gehen und zerlege das Ziel so ein bisschen in kleine Etappen und schreibe mir das in den Terminkalender auf. Klappt nicht immer, aber so ja, gehe ich eigentlich mit meinen Zielen um. Ansonsten, was, glaube ich, jeder Unternehmer macht, dass ich einmal im Jahr mich einfach hinsetze und sage, okay, wie sind jetzt meine Jahresziele, beziehungsweise Dreijahresziele, wo will ich hin, was sind die großen Big Points? Und die halte ich dann schriftlich fest und die werden dann ins tägliche Leben einfach übernommen, genau.
Sehr schön. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständigen mir bitte den Satz: Meine liebste Business-Routine ist.
Telefonieren. Also ich muss sagen, ich telefoniere jeden Tag mit meinen Kunden zum Geburtstag oder ich versuche es jeden Tag und habe auch einen sogenannten Kuschelcall, so nenne ich das Ganze, wo ich wirklich einfach nur anrufe und sage, hey, wie geht's, wie steht's, hat sich was verändert, gibt es irgendwas Neues? Und das sind so tolle Gespräche, so tolle Telefonate. Das ist eine Routine von mir, die ich eingebaut habe. Und das ist die schönste Routine, die es eigentlich gibt, muss ich sagen, weil da so viel herzliches Feedback kommt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen.
Ja, also ich glaube gerade jetzt diese Vervollständigung vom Satz hat gezeigt, du bist alles andere als der normale Versicherungsvertreter von nebenan, sondern du bist wirklich interessiert an den Menschen. Und ja, das zeichnet dich aus. Und wer sich jetzt nicht an dich wendet, der hat selbst Schuld. Ja, Dominik, noch einmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir für deine Zukunft nur das Allerbeste. Noch ganz, ganz viele tolle Jahre, tolle Punkte, die du von deiner Bucketlist abhaken kannst. Und natürlich aber auch ganz, ganz viele Kunden, die mit dir halt diesen Mut finden, auf die unangenehmen Dinge auch zu schauen und das alles vorab zu regeln.
Ja, danke schön. Und ich bin mir sicher, dass dein Podcast durch die Decke geht, weil das Thema ist wirklich so sensationell. Also ich kann mir nur vorstellen, dass du mit sehr viel Erfolg hast. Und ich verspreche, wenn ich mal auf der Insel bin, was bestimmt bald passiert, dann melde ich mich bei dir. Dann müssen wir uns persönlich kennenlernen.
Genau, dann treffen wir uns zu einem Kaffee. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber.
Sehr gerne.
Dann viele, viele Grüße nach Frankfurt und bis bald.
Danke, mach's gut. Tschüss.